Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Germany's Next Topmodel, Let's Dance, der Bachelor, früher vielleicht mal Wetten, dass. Der Tatort vom letzten Sonntag, was haben diese Sendungen miteinander gemeinsam? Aber holen wir vielleicht erstmal aus. Zu Zeiten der WM hat man häufiger gehört, dass Menschen, die die WM nicht schauen, weil sie ein Zeichen setzen wollen, also als Boykott gegen die Bedingungen vom Austragungsort. Aber bringt das überhaupt was? Bringt dieses Nicht-Einschalten des eigenen Fernsehers was? Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir heute nach. Aber jetzt erstmal das, was normalerweise zuerst kommt, dass wir, sind in der Streuspanne. Mein Name ist Esther Pakulat und ich begrüße wie immer meine zwei bloggenden Statistiker Sascha Feeth und Jörg Reitler.
Hallo.
Hallo. Und heute haben wir außerdem auch noch eine Premiere bei uns im Podcast. Und zwar unterstützt uns eine weitere weibliche Stimme im heutigen Format. Herzlich willkommen, Nathalie.
Hallo.
Nathalie Steil ist bei uns Studentin am Institut, hört schon eine ganze Weile unseren Podcast und hat uns diesmal bei einem Großteil der Recherchearbeit unterstützt und geholfen zu diesem Thema. Und deswegen haben wir kurzerhand gesagt, du musst jetzt in die Sendung, Nathalie. Hallo Nathalie, ich freue mich, dass wir heute eine Gästin dabei haben.
Ich freue mich auch.
Genau, jetzt wie immer am Anfang vom Podcast, auch wenn Nathalie dabei ist, klären wir erstmal die Basics. Ich habe ja früher Publizistik studiert, das heißt für mich waren das Themen wie Mediennutzung und die Erhebung haben ganze Seminare gefüllt. Das machen wir jetzt hier natürlich nicht, aber um die Basis im TV zu klären, bevor wir in die Tiefe gehen. Warum ist so eine Quote überhaupt interessant und wofür brauchen wir die? Jochen, erzähl doch mal.
Ganz einfach und im Wesentlichen eigentlich nur dafür, um Relevanz zu messen. Das heißt, wie relevant ist jetzt eine Sendung für die öffentliche Wahrnehmung? Und das kann man natürlich immer indirekt messen, indem man Leute befragt. Das kann man durch verschiedene Dinge machen. Das kann man aber auch versuchen, möglichst gut zu machen, indem man Einschaltquoten bestimmt, damit man dann am Ende ein wirklich quantitatives Maß hat, an dem man alles festmachen kann. Und das hat dann den Vorteil, dass man daran für die Privatfernseher auch noch gleich den Preis festlegen kann. Also was können die jetzt für eine Werbung bekommen? Das heißt, können die ihre Sendung an die Werbeindustrie verkaufen? Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach mal so formuliert. Und auf der anderen Seite gilt das aber auch für den Öffentlich-Rechtlichen, weil der Öffentlich-Rechtliche agiert ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern der ist ja auch daran gebunden, wie relevant ihre Sendungen sind für die öffentliche Wahrnehmung. Wenn jetzt niemand mehr die Tagesschau gucken würde, wäre jetzt die Frage, ob man so ein Tagesschau-Format beispielsweise noch brauchen würde. Und so mit der Quote kann man das relativ gut messen, wie viele Leute schauen denn jetzt eigentlich diese Formate, die dann eben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk produziert werden.
Ja, Nathalie, du bist ja heute unsere Frau für die Recherche. Du hast jetzt mal recherchiert. Was heißt denn Tausender Kontaktpreis für die Werbung?
Also der Tausender Kontaktpreis, das ist der Name schon sagt, so ein bisschen. Also das ist der Preis, den man bezahlt, um mit der Werbung 1000 Leute zu erreichen in einem Werbespot. Und um dann auszurechnen, wie viel die Werbung dann tatsächlich kostet für den Kunden, muss man aber auch wissen, wie viele Leute das dann schauen. Weil man weiß, wie viel man bezahlt, um 1000 Zuschauer zu erreichen. Und da muss man wissen, wie viel erreicht man wirklich. Und interessanterweise ist dieser Tausender Kontaktpreis auch seit 2002, 2003 sehr stark angestiegen. Also 2002, 2003 hat man ungefähr 9,50 Euro bezahlt, um 1000 Zuschauer zu haben für seine Werbung. 2020 bezahlt man schon 19,50 Euro, um 1000 Leute zu erreichen. Also 10 Euro pro 1000 Leute ist dann schon ein starker Anstieg.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist spannend. Vor allem, wenn du jetzt die zeitliche Komponente nennst, hast du dir auch mal angeschaut, seit wann denn diese Quoten überhaupt gemessen werden?
Ja, also 1963 ging dann ZDF auch an den Start neben ARD und ab dann war es dann interessant zu wissen, okay, wie viele Leute schauen denn ARD, wie viele Leute schauen ZDF? Und später, als dann auch noch die privaten Sender dazu kamen und dann eben auch das Interesse an der Werbung, wurde das Ganze auch nochmal größer mit der Quotenmessung und auch insgesamt das Interesse daran war auch viel größer geworden. Und tatsächlich kommt die Quotenmessung eigentlich aus den USA und wurde von einem Mann namens Arthur Nielsen erfunden. Und die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die dafür verantwortlich ist, arbeitet tatsächlich heute auch noch mit dieser Firma Nielsen zusammen, um Streaming-Daten zu erheben, weil das heute halt dann doch ein bisschen schwieriger ist als 1963. Aber dazu kommen wir später noch.
Ich würde gerade sagen, guter Hinweis, das werden wir bestimmt später nochmal aufgreifen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Daten. Wie werden die denn überhaupt erhoben? Wie funktioniert das in der Praxis?
Lass uns da jetzt dann zunächst mal wirklich beim Fernsehen bleiben und mal die Streaming-Dienste und das Radio kurz auf die Seite schieben. Beim Fernsehen ist es deshalb einfacher, die Daten zu erheben, weil da die zeitliche Komponente einfacher ist. Zu einer gewissen Uhrzeit läuft eine Sendung und entweder ich schalte ein oder ich schalte nicht ein. Okay, es gibt nochmal eine Wiederholung, die hat dann ihre separate Einschaltquote, aber wir ignorieren jetzt mal ganz kurz, dass ich die Sendung auch noch in der Mediathek schauen könnte. Nathalie hat eben gerade schon die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung erwähnt, die AGF, und die hat, jetzt kommt noch eine Abkürzung, es wird nicht die einzige bleiben, die GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung, damit beauftragt, diese Daten zu erheben. Die Grundgesamtheit, also alle Menschen, die überhaupt für die Quotenberechnung relevant sein könnten, sozusagen der Nenner unter dem Bruchstrich, das sind 38 Millionen Haushalte in Deutschland, die überhaupt einen Fernseher haben. Und in diesen 38 Millionen Haushalten leben, wenn ich nur auf die über Dreijährigen gucke, 75 Millionen Menschen. So. Jetzt konnte man technisch nicht von all diesen 38 Millionen Haushalten auf die Fernsehdaten zugreifen, was die geschaut haben und was nicht. Also hat man eine Stichprobe gezogen. Diese Stichprobe, die hat jetzt so kleine Geräte bekommen, die an den Fernseher angeschlossen werden. Und dieses Gerät, das hört sich die Tonspur an, dessen, was gerade in dem Fernseher läuft. Und aufgrund dieser Tonspur kann das Gerät über ein Audio-Matching entscheiden, welchen Fernsehsender man gerade geschaut hat. So, und jetzt muss nur noch die Person, die gerade Fernsehen schaut, sich an der Box anmelden. Also an der Box sind alle Personen im Haushalt hinterlegt. Wer gerade schaut, drückt auf seine Nummer an der kleinen Box, dann fängt die an zu matchen. Und jede Nacht, ich glaube um 3 Uhr, werden all diese Daten dann ans Rechenzentrum von der GfK, von der Gesellschaft für Konsumforschung, gesendet. Und dann kann die damit beginnen, die Quote auszurechnen.
Mhm. Also jetzt haben wir die technischen Hintergründe zumindest mal halbwegs geklärt. Wie wird denn dann gerechnet?
Ja, im Wesentlichen wird ganz einfach gerechnet. Das heißt, diese GfK-Meter nennt man die, also Messgerät für die Quote von der GfK. Die melden, wie viele Minuten eine Nutzerin etwas gesehen, angesehen hat. Das heißt, man hat dann eben zum Beispiel eine Information darüber, dass diese Person jetzt 30 Minuten lang Germany's Next Topmodel gesehen hat. Und wenn das jetzt nicht eben die gesamte Sendung betrifft, wie das eben bei 30 Minuten Germany's Next Topmodel sein würde, dann wird noch ein Verhältnis gebildet. Das heißt, man rechnet dann anteilmäßig aus, wie viel hat die denn jetzt von der gesamten Sendung überhaupt gesehen. Das heißt, bei 30 Minuten Germany's Next Topmodel, keine Ahnung, wären ungefähr ein Viertel, Fünftel, irgendwie sowas. Und dann würde das dann entsprechend gewichtet. Und diese Gewichtung geht dann eben entsprechend in die gesamte Zahl rein. Das heißt, die Person wird nicht ganz gezählt, sondern dann irgendwie zu 0,2 oder 0,25. Und das summiert man dann entsprechend auf über die gesamten Leute, wo das dann hineingeht. Und dann rechnet man das auf die Gesamtheit aller Haushalte hoch. Wie das gemacht wird oder wie diese Repräsentativität dann überhaupt sichergestellt wird, dazu kommt Sascha gleich nochmal mehr, erzählt Sascha gleich nochmal mehr, weil diese repräsentative Aktivität ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Sache, weil ich ja eben nur einen gewissen Teil der Leute eben mit diesen Boxen ausgestattet habe und dann eben das auf die Gesamtheit eben hochrechnen muss.
Genau, also repräsentative Stichprobe ist jetzt auch mein Stichpunkt. Ich kenne niemanden, der so eine Box zu Hause hat. Wer bekommt denn so eine Box?
Das ist schwierig, sich das zu überlegen, wer so eine Box bekommt. Ist ein mehrstufiger Schritt. Das basiert, jetzt kommt die nächste Abkürzung, auf der Methode des ADM Master Samples. Also die GfK erhebt die Daten und die ADM, das ist der Arbeitskreis der Deutschen Marktforschungsinstitute, hat sich ein Verfahren überlegt, wie man denn die Leute repräsentativ auswählt. Zunächst mal zerteilt man die ganze Nation in kleine Abschnitte. Man kann sich da die Wahlkreise vorstellen. oder man könnte die Wahlkreise theoretisch nehmen, da würde jetzt nichts dagegen sprechen, denn auch wer sich die Wahlkreise ausgedacht hat, hat da ja schon Abwägungen reingesteckt, wie viele Haushalte sind in einem Wahlbezirk, welchen Flächeninhalt deckt das ab und so weiter. Da sich die Wahlbezirke aber scheinbar relativ häufig ändern, hat sich die ADM dafür entschieden, da eigene Regionen reinzuziehen. Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich also jetzt das Land aufgeteilt habe und ich jetzt mir zufällig einen Bezirk ausgesucht habe, dann muss ich jetzt in diesem Bezirk konkrete Haushalte aussuchen. Und dieses konkrete Haushalte aussuchen in einem zufällig ausgewählten Bezirk hat jetzt wieder eine ganz eigene Regel. Das Erste, was ich mache, ist, oder was will ich denn vermeiden? Ich will jetzt vermeiden, dass ich nur in ein besonders gut oder ein besonders schlecht gestelltes Viertel in dieser Region rutsche oder in eine Straße, in der nur Villen stehen oder so irgendwas, sondern ich will das ja gut durchmischen. Deswegen nehme ich mir jetzt alle Telefonbucheinträge dieser Region und wähle zufällig 10% aus. Aber Achtung, jetzt würde ich ja nur Haushalte erwischen, die einen Telefonbucheintrag haben. Das heißt, die kann ich noch nicht nehmen. Das sind jetzt erstmal nur die Startadressen. Und von diesen Startadressen läuft man dann los. Da gibt es ganz eigene Laufregeln. Ich fantasiere jetzt mal, die Laufregel ist, beginne gedanklich bei dem Haushalt, den wir zufällig aus dem Telefonbuch gezogen haben, und dann läufst du 150 Meter geradeaus und dann biegst du das nächste Mal links ab, außer es geht 300 Meter lang nicht, dann biegst du rechts ab und so weiter. Und da, wo du dann stehst, das ist unser Haushalt. Und dann sind wir auch unabhängig davon, ob dieser Haushalt einen Telefonbucheintrag hat oder nicht. Jetzt versucht man natürlich, diesen Haushalt dafür zu gewinnen, da mitzumachen. Die GfK muss dazu ein paar Anreize setzen. Da gibt es so ein Bonusprogramm, wo man durch die Teilnahme dann irgendwann, keine Ahnung, ein Fußbad günstiger bekommt oder sowas. Und der Interviewer, also die Person, die dann versucht, diesen Haushalt in die Teilnahme zu bekommen, der hat natürlich das Problem, dass nicht jeder Haushalt mitmachen will. Und der lernt dann ja auch erst in der Interviewsituation kennen, was das für ein Haushalt ist. Also welche Altersklassen sind da abgebildet, welche Einkommen und so weiter. Und dann stellt sich ja erst nachträglich heraus, ob diese Repräsentativität wirklich gegeben ist, ob dieses zufällige Adressen ziehen und weiterlaufen, ob das funktioniert hat. Also da kann man im Nachhinein, kann man da noch ein bisschen feinjustieren. Die GfK ist jetzt fertig. Die hat jetzt, wenn der Haushalt zusagt, hat sie ihren Haushalt, wo das GfK-Meter installiert wird. Wenn man jetzt bei klassischer Marktforschung ist, geht es übrigens noch einen Schritt weiter. Vielleicht kennt der ein oder andere das, der gerade zuhört. Ein Marktforschungsinstitut ruft an und sagt, ich möchte bitte den oder diejenige im Haushalt sprechen, die als nächstes Geburtstag hat oder die als letztes Geburtstag hatte. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Umfrage mache, dann werde ich nochmal in dem Haushalt zufällig eine Person auswählen wollen. Zum Beispiel mit der Geburtstagsfrage. Aber für das AFG, für diese AGF-Stichprobe brauche ich das nicht, denn dann kriegt einfach jeder, der in dem Haushalt wohnt, kriegt seine eigene Kennung auf dieser kleinen Box.
Genau, also ich gehe mal davon aus, das ist wahrscheinlich dann so eine Fernbedienung, auf der man immer wieder Seitenknopf drücken kann. Wenn wir jetzt über diese repräsentativen Stichproben gesprochen haben, erinnert mich das sehr an unsere Wahlprognosenfolge. Die werden wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. September 2021 natürlich, weil es ging um die Wahlen. Aber jetzt zurück zu diesem Master-Sample-Methode. Ist das denn genau genug?
Das wissen wir leider nicht so genau. Also wir haben nichts Genaues dazu gefunden. Aber man kann sich überlegen, dass geringe Quoten auch mit größeren Fehlern belastet sind. Also zum Beispiel in diesem Panel sind 5.400 Haushalte mit 11.000 Personen und die stehen repräsentativ für 75 Millionen Menschen. Und dann kann man sich überlegen, dass es nicht unbedingt egal ist, ob jetzt ein, zwei oder drei Haushalte eine Sendung gucken. Also besonders bei so kleinen oder bei Sendungen mit kleinen Quoten sind die Fehler relativ groß. Das kann man sich auch an einem Beispiel überlegen. Also wenn man eine faire Münze hat, die man 100-mal wirft und ja, die Münze ist fair, das heißt, ich erwarte mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% Kopf und mit 50% Zahl. Wenn ich die 100-mal geworfen habe, dann erwarte ich auch ungefähr, dass das passt, dass ich das so sehe. Also ich erwarte nicht, dass ich nur Kopf habe oder nur Zahl. Aber wenn ich jetzt an eine Losbude gehe und ich habe eine Gewinnwahrscheinlichkeit von nur 1% und ich ziehe mir 100 Lose, dann erwarte ich, dass ich einen Gewinn dabei habe, aber ich weiß ja nicht, könnte ja auch sein, dass gar keiner dabei ist oder ich könnte auch irgendwie zwei gezogen haben. Und wenn ich keinen gezogen habe, dann könnte ich ja auch denken, okay, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist irgendwie 0%, oder wenn ich zwei gezogen habe, dann könnte ich denken, okay, die Gewinnwahrscheinlichkeit sind 2%, und zwischen 0 und 2% ist halt schon ein großer Unterschied. Also wenn man sich den, ja, oder von 1 auf 2 wäre Faktor 2 so. Also man kann sich das intuitiv so vorstellen, wenn ein Haushalt für so viele Menschen steht und es gucken halt nur drei Haushalte die Sendung oder dann kommt zufällig einer dazu, dann macht das schon sehr viel aus.
Da vielleicht nochmal ein Gedankengang, da jetzt die Wahlen schon erwähnt wurden. Wir haben jetzt leider nicht die Situation, wo wir einen fixen Stichpunkt bekommen, wo wir mal valide Daten bekommen. Bei einer Wahlprognose ist es immer so, die werden an dem gemessen, was bei der Wahl tatsächlich am Ende rauskommt. Das heißt, da wird dann eine wirklich verlässliche Befragung gemacht, in dem dann die Leute alle zur Wahl gehen. Und dann bekommt man ein Meinungsbild von dem, was in der Bevölkerung abgeht. Das ist sozusagen der Benchmark, das ist die Ground Truth, die am Ende rauskommt. Und Wahlprognosen versuchen das immer so ein bisschen abzubilden, auch wenn sie selber sagen, sie versuchen das nicht so wirklich, aber sie versuchen letztendlich eine Prognose dafür abzugeben, was passiert denn jetzt an einem Stichtag X. Und diese Situation haben wir hier nicht. Das heißt, wir haben keine empirische Ground Truth, auf der wir uns jetzt validieren können. Das heißt, wir wissen von keiner Sendung hundertprozentig genau, wie viele Menschen haben die jetzt gesehen. Das haben wir auch noch nie gehabt. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Das heißt, man kann hier nur mit Plausibilitätsargumenten, mit statistischen Plausibilitätsargumenten argumentieren, dass wir sagen, okay, wir versuchen jetzt Unsicherheiten abzubilden und wir versuchen jetzt eben möglichst genau an diese Größe heranzukommen. Und ein anderes gutes Stichwort in diesem Kontext ist das Radio. Das Radio misst nämlich die Quoten anders. Da taucht jetzt schon wieder eine Arbeitsgemeinschaft auf. Das ist in diesem Fall die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, abgekürzt MA, weil wir ja noch nicht genügend Abkürzungen hatten. Und was die machen ist, die rufen bei Leuten an und befragen dann Leute typischerweise. Das passiert zweimal im Jahr. Und passiert, glaube ich, auch zu so ungefähr 70.000 Haushalte, die anrufen. Und die befragen die dann konkret anhand von Fragebogen. Was hören sie denn für Sender nach bestimmten Zeitintervallen? Und was war der letzte Sender, den sie gehört haben? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich deutlich gröber, weil man da jetzt keine täglich aufgelösten Einschaltquoten bekommt und auch keine minütlich aufgelösten Einschaltquoten. Das heißt, man bekommt jetzt keine Informationen darüber, wie viele Leute haben denn jetzt das Morgenmagazin am Tag X gehört. Die Information bekommt man einfach nicht. Man kann das grob abfragen, wie viele Leute hören denn jetzt das Morgenmagazin insgesamt, aber nicht wie viele hören das denn jetzt. Und der andere Punkt, der in diesem Kontext noch eine Rolle spielt, das fand ich auch ganz interessant, ich bin da nämlich darauf gestoßen, dass die dann auch teilweise ihre Zugewinne sehr prominent vermarkten, die Radiosender. Und da tauchen dann manchmal so auf wie 50% Zugewinn an Hörerquote. Wenn man sich dann die Zahlen anguckt, die dahinter stecken, sind die tatsächlich sehr klein. Also bei den einen war das ein Sprung von 8.000 auf 12.000 Hörer. Wenn man sich dann überlegt, dass sehr wenige Menschen sehr viele andere Menschen repräsentieren. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Faktor fast 1.000. Also ein Zuhörender repräsentiert dann fast 1.000 Leute. Dann merkt man, dass die Schwankungen da schon sehr hoch sein können. Das heißt, diese 50% Zugewinn würde ich dann schon mal mit einer gewissen Skepsis betrachten, weil wenn ich mir dann Unsicherheitsbalken links und rechts daneben malen würde, dann wären die wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob die 50% dann noch in diesem Unsicherheitsbereich drin wären oder nicht. Also ob das signifikant ist, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke. Diese Art der Quotenerhebung erklärt auch, warum die Radiosender alle 5 Minuten ihren Sendername wiederholen. Es wird immer wieder gesagt, bei welchem Radiosender man ist, damit die Leute das ja nicht vergessen, damit sie wissen, was sie hören, damit sie das immer wieder reinkriegen. Weil wenn ich nämlich mal durchseppe und dann eben nicht weiß, welcher Radiosender das ist und ich werde dann irgendwann mal befragt, dann ist das schlecht für die. Das heißt, denen geht es wirklich darum, sich in den Kopf hineinzuhämmern, damit man weiß, okay, das ist der Radiosender, den habe ich da und da gehört. Sehr damit gut. Ich es auch sagen kann.
Das heißt, du denkst, wenn Radio auch solche GfK, also Messgeräte hätte, dann würde man weniger häufig wissen, welchen Sendern man überhaupt hört.
Ja, vielleicht wäre es mal interessant zu sehen. Das wäre auf jeden Fall ein Argument für solche Boxen. Ja.
Okay, dann lass uns zurück zu den Boxen oder Nicht-Boxen und TV kommen. Gerade wenn es um Bewegtbild geht, ist ja eigentlich Streaming und Mediatheken für die, ich sag jetzt mal, die jüngeren Zuschauenden oder Zielgruppen inzwischen sehr relevant. Also kaum noch jemand schaut in der Regel lineares Fernsehen, gerade wenn es um Unterhaltungsformate geht. Also Netflix, Amazon Prime, Sky, also selbst bei Sport, haben ja inzwischen einen sehr hohen Stellenwert. und auch die Mediatheken. Also man will einfach nicht mehr an die Uhrzeit gebunden sein. Wie sieht es denn da aus? Wie wird das denn gemessen?
Es wird tatsächlich zeitlich gestaffelt gemessen. Also es geht so los, dass erstmal gemessen wird, während die Sendung ausgestrahlt wird, wie viele von unseren Pendelhaushalten schauen denn überhaupt. Dann hat man zumindest schon mal oder kann man hochrechnen auf die Leute, die gerade live gucken. Dann ist es natürlich so, wie du gesagt hast, man will es ja vielleicht nicht unbedingt live gucken, sondern vielleicht später hinterher in der Mediathek. Und da ist es so, dass tatsächlich nur geschaut wird bis zu 3 Tage später, wer hat es in der Mediathek geguckt. Also auch wenn das Video danach noch verfügbar ist, es wird nur bis zu 3 Tage später gemessen. Und dann gibt es auch noch das Streaming. Und da ist gemeint tatsächlich, dass ich von einem Laptop, von einem Tablet aus mir die Sendung ansehe. Und diese Streaming-Daten werden auch gemessen. Und erst wenn die auch hinzugefügt wurden zu den Daten, dann nennt man die Daten konsolidiert und dann sind sie sozusagen fertig.
Okay, also das hört sich nach einer sehr genauen Messung auch an, ne? Weil man einfach da anders vorgehen kann. Also zurück zur Anfangsfrage und den genannten Sendungen, ne? Also die WM, Germany's Next Topmodel und Co. Macht da eine Art Boykott überhaupt Sinn, wenn ich lineares Fernsehen gucke? Bei großen Events wie Sportereignissen ist ja gerade Live-TV eigentlich das, was man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Macht es da Sinn, als einzelne Person zu boykottieren?
Live-Fernsehen, das ich über Kabel oder Satellit empfange, zu boykottieren, das können nur diejenigen Haushalte, die so ein GfK-Gerät zu Hause haben, weil nur bei denen wird es gemessen. Das heißt, wenn jetzt die Haushalte alle vereinbaren, das nicht zu gucken, dann fallen die Quoten auf null, auch wenn der Rest der Bevölkerung es weiterguckt. Aber man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, sobald ich irgendeine App benutze, um das zu streamen, also wenn ich zum Beispiel die ARD-App benutze, um das live anzugucken, oder es gibt ja auch andere Apps, die kostenpflichtig oder auch teilweise kostenfrei Fernsehinhalte live streamen, dann werden die Daten auch wieder mitgetrackt, auch wenn ich nicht so ein GfK-Gerät zu Hause habe. Und dann kommen noch die ganzen Aufrufe von Live-Tickern und so. Da wissen natürlich die Webseitenbetreiber natürlich auch, wie oft wurde das angefordert.
Ein anderer Punkt, der noch mit hineinspricht, ist einfach die mediale Berichterstattung. Das heißt, Dinge, die eine hohe Quote haben, haben typischerweise auch eine große Aufmerksamkeit und erzeugen darüber auch immer eine große mediale Berichterstattung. Und umgekehrt. Also das ist so eine Art, nein, nicht Teufelskreis will ich nicht sagen, aber es ist so eine Feedbackschleife, die da drin ist. Und diese Feedbackschleife führt dann eben dazu, dass Dinge, die viel geguckt werden, auch dass über die viel berichtet wird und dass dann diese Dinge eben auch wieder viel geguckt werden. Da gibt es dann auch so Sendungen, die das auch sehr gut perfektioniert haben. Zum Beispiel das Dschungelcamp ist für mich so ein Beispiel, was das extrem gut macht, oder Germany's Next Topmodel, wo dann auch immer eine Zweitverwertung stattfindet, weil dann eben die Leute oder weil danach dann nochmal eine Sendung kommt und die Inhalte von Germany's Next Topmodel oder im Dschungelcamp, die werden ja noch an anderen Sendungen aufgegriffen, irgendwie bei Punkt 12 oder sonst irgendwas. Das heißt, da wird einfach immer noch eine Zweitverwertung betrieben, die dann eben auch so in dem eigenen Medienkosmos die Aufmerksamkeit eben immer wieder erhöhen soll. Und das gibt es dann auch noch mit Telefonumfragen in der Sendung oder auch dann noch ganz hart mit diesen Abstimmungsverhalten, die man dann direkt hat. Das heißt, man will eben eine große Involviertheit zeigen und darüber bekommt man eben auch immer so ein indirektes Maß an Quote zusätzlich dazu. Das heißt, man merkt einfach, wenn die mediale Berichterstattung sehr hoch ist, dann wird auch die Quote wahrscheinlich sehr hoch sein oder es wird ein hoher Erfolg dafür sein. Wenn hingegen die Berichterstattung sehr gering ist, dann weiß man wahrscheinlich, okay, das interessiert eben keinen Menschen so richtig. Also man hat hier immer so eine indirekte Feedback-Schleife.
Was mir dann auch wichtig zu betonen ist, wenn man so einem Argument folgt, ach, ob ich das jetzt schaue oder nicht, es wird ja eh ausgestrahlt. Also so nach dem Motto, es ist im Äther und jetzt, ob das jetzt noch einer mehr abgreift oder nicht, ändert ja nichts an der Sendung. Das ist aus der Brille des Einzelnen, oder der Einzelnen, ist das nachvollziehbar, so zu argumentieren. Aber insgesamt wird das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn alle sagen, oh, eigentlich sollte man sowas nicht gucken, eigentlich sollte man das boykottieren, aber hey, jetzt ist es ja eh ausgestrahlt, jetzt kann ich es auch gucken. Das ist mit den Mechanismen, die Jochen gerade erläutert hat, nämlich dass dann trotzdem, auch wenn nur drüber gesprochen wird in den Medien, führt das zu mehr Aufmerksamkeit, führt das zu mehr Merchandising-Verkäufen und. Also das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nicht nach diesem vermeintlichen Argument, ich kann doch eh nichts bewegen, argumentieren.
Und da ist es vielleicht sogar Glück, dass nicht so viele Menschen wissen, wie das überhaupt erhoben wird.
Möglicherweise. Man darf sich auch, glaube ich, selber nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, oder was heißt zu sehr in Sicherheit wiegen, also nicht zu sehr sicher sein, dass man selber nicht zählt, wenn man kein solches Gerät hat. Weil, wie Sascha schon gesagt hat, wenn man darüber redet, dann erzeugt man Aufmerksamkeit. Und das ist auch etwas, was die Medienkonzerne natürlich wissen und was sie auch versuchen, eben indirekt zu messen. Also ich war mal bei einer Konferenz, wo es dann darum ging, wie dann ProSieben noch zusätzlich Quote misst. Und die haben das dann darüber gemessen, dass sie geschaut haben, wir strahlen jetzt eine Werbung aus und wie verhält sich jetzt das Surfverhalten oder der Traffic auf den Seiten, die wir gerade beworben haben. Und wenn die dann sehen, okay, wir haben jetzt gerade Werbespot für, was weiß ich, irgendein Produkt ausgestrahlt und plötzlich geht dann die Nachfrage von Coca-Cola auf deren Webseite hoch, dann wissen die, okay, das hat jetzt doch schon einen gewissen Impact gehabt. Also über diese zeitliche Koinzidenz kann man dann eben auch gewisse Aussagen darüber machen, ob das jetzt einen Impact hatte oder nicht. Und das machen die. Das heißt, selbst wenn ich einfach nur danach mit meinem Handy da sitze, ich habe zwar kein solches Gerät, aber ich suche jetzt nach dem Produkt, was gerade beworben ist, dann kann es passieren, dass ich darüber eben denen ein Feedback gebe und sage, okay, ich habe das geguckt, alles gut. Also das ist, man darf sich da wirklich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, auch wenn man, heutzutage ist ja auch die ganze Situation ganz anders als früher, dadurch, dass man in sozialen Medien viel involvierter ist. Und wenn man dann diskutiert online über die Inhalte der Sendung, dann macht man halt so diesen Aspekt völlig zunichte.
Ich glaube auch, dass Social Media da immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, weil es sind Plattformen, auf denen man sich austauscht, auf denen man diskutiert. Und ich glaube auch, dass einfach diese Diskussion auf diesen Plattformen dann zu Dschungelcamp, zu Germany's Next Topmodel, zu dem Bachelor, zu dem, was in der Sendung passiert ist, dass das auch irgendwo den Erfolg einer Sendung zeigt. Quoten sind ja sowas wie ein Erfolgsmesser eigentlich und diese mediale Aufmerksamkeit und wie sehr kommt es bei den Leuten an, wie sehr reden sie darüber, ist auch irgendwo ein Zeichen von Erfolg einer Sendung. Und bei vielen Sendungen ist es ja tatsächlich auch so, dass sie auch irgendwie einen Instagram-Account haben, dass die Kandidaten einen Instagram-Account haben, auf denen sie Sachen zu der Sendung posten, dass das Ganze dann bei den Leuten noch präsenter ist, als nur, wenn die Sendung gerade läuft. Oder auch, da musste ich dran denken, Jochen, als du das angesprochen hast mit der Zweitverwertung, es gibt ja auch YouTuber, die Reactions machen zu Sendungen, also dass man quasi da sogar nicht mal selber eine Sendung zu macht, als
ja, da schaut man quasi zu, wie jemand anders die Sendung schaut, ne, und wie der reagiert.
Das ist das Stichwort Prosumer. Also die Generation oder die Menge der YouTuberinnen und YouTuber, die nach jeder Folge irgendeiner neuen Serie mit 1000 Theorievideos um die Ecke kommt, die konsumieren und die produzieren gleichzeitig und damit sind es Prosumer.
Und es gibt ja auch noch mittlerweile einige Sendungen, die so einen abgeschlossenen Kosmos haben an Kandidaten, die dann auch in dieser kompletten Social-Media-Blase leben. Das ist dann so diese ganze Welt des RTL-Trash-TVs, wo dann die Kandidaten dann mehrfach durchgeschliffen werden und immer wieder gezeigt werden. Und das ist ja auch wieder so ein ganz eigener Kosmos, wo diese Verzahnung von Social-Media und Fernsehen eigentlich auf die Spitze getrieben wird. Also da existiert ja fast schon kein Unterschied mehr.
Ja, also ich glaube auch gerade bei Trash-TV ist dann Twitter ganz groß, ne? Weil du mit dem Hashtag halt suchen kannst und gemeinsam mit Twitter-Menschen über diese Sendung herziehen kannst, quasi live, während du die Sendung guckst, ne? Also da sind Social Media, spielt da mit Sicherheit eine große Rolle.
Eine Ergänzung noch zu dem Thema Streaming und Mediatheken. Diese Streaming-Daten, die werden auch genutzt für die Radioquote. Das heißt, die Media-Analyse-Arbeitsgemeinschaft, die nutzt diese Daten eben auch, um eben auch ihre eigenen Umfragewerte zu verbessern. Also da werden diese Streaming-Daten eben auch nochmal zusätzlich zugenutzt.
Ah, also die verlassen sich nicht nur auf ihre telefonischen Umfragen.
Nicht nur hauptsächlich, aber nutzen auch schon mittlerweile andere Methoden. Mhm.
Gut, wir sollten zum Schluss kommen, damit die Menschen bei uns nicht abschalten. Bei uns sind nämlich die Einschaltquoten ziemlich eindeutig zu sehen und auf Spotify und Co. sehen wir jeden und jede einzelne von euch und freuen uns natürlich über alle, die zuschalten und uns zuhören, uns liken, abonnieren, in Social Media über uns sprechen oder auch aktiv mit Fragen und Statistiken zu unseren Inhalten sogar beitragen. Da jetzt als kurze Anmerkung, auch diese Sendung ist auf Basis von einer Anregung eines Kollegen entstanden. Deswegen schickt uns immer gerne Kuriositäten, Medienartikel, Themenanregungen rund um Statistik, die wir dann aufgreifen können. Danke fürs Zuhören. Danke euch drei fürs Diskutieren und besonders natürlich auch Nathalie für die Recherche und dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.